Mir wird oft gesagt im Spiel, auch Frau Elsig, jetzt kommen Sie schon, zwecks die Schiedsrichter, weil ich relativ, ja, Schiedsrichter bekannt bin, was gelbe Karten und so weiter angeht. Das passt eigentlich sehr gut zu mir.
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ich freue mich total, dass ihr wieder am Start seid. Team Lisa featuring DFB hat wieder zugeschlagen und es ist wieder eine richtig nice Folge geworden, wirklich. Eine Sache, die mir dabei ganz besonders aufgefallen ist, ist, wie gut sich unser neues Teammember ausdrückt. Ich liebe ja Leute, die eloquent sind und die so ein bisschen mit der Sprache spielen. Sie gehört auf jeden Fall auch wieder dazu. Natürlich unsere anderen Teammembers auch, aber das ist mir einfach wieder aufgefallen. Und wir haben darüber gesprochen, natürlich, wie sie zum Fußball gekommen ist und was nicht vorhandene Vorbilder für sie damit zu tun hatten, was für ein Spielertyp sie ist, welche Rolle Selbstbewusstsein für sie auf und neben dem Platz spielen. Wir reden auch über Mut, über Mindset und das Mindset ist auch wichtig in einem anderen Thema. Und zwar spricht sie super offen und ehrlich darüber, wie es für sie war, ihre beiden Kreuzbandrisse zu überwinden und danach zurückzukommen durch die Reha. Und es gibt auch wieder eine legendäre Sprachnachricht. Shoutouts und herzlich willkommen auch an Feli Rauch an dieser Stelle. Jetzt ist sie natürlich auch irgendwie Teil des Teams. Könnt ihr euch drauf freuen, das war auch eine gute. Ja, und jetzt würde ich sagen, ihr macht es euch bequem, genießt die Folge und mein kleiner Aufruf zum Schluss, zeigt dem Team ein bisschen Liebe, zum Beispiel durch ein Abo auf der Plattform, die ihr zum Hören benutzt oder ein Follow auf Insta oder ihr erzählt einfach allen euren Freunden von diesem Projekt. Dann freuen wir uns und jetzt würde ich sagen, Bühne frei für Jojo Elsig.
Jojo, ich verstehe. Nice, hatten wir so auch noch nicht. Mit Almut Schuld habe ich damit drüber geredet, weil ich meinte, ich bin so, also auf dem Hockeyplatz war ich immer so ein bisschen der Pöbler. Und dann meinte sie so, echt? Und das kann ich gar nicht verstehen. Und da muss man doch vernünftig sein und so. Und ich so, ja, Almut, aber hör mal.
Aber ja, so ist das.
Pöbel Jojo, I like it. Und du hast gerade schon ein bisschen angefangen, aber bei mir dürfen sich meine Gesprächspartnerinnen immer noch mal ganz ausführlich quasi alleine vorstellen, wie auf so einer Quartettkarte oder so einer FIFA-Karte. Mhm. Deswegen schieß doch noch mal los. Was würde bei dir draufstehen?
Was würde bei mir draufstehen? Ich glaube, ja, natürlich meinen Namen, dann mein Spitzname, der ist Jojo. Mich nennt jeder Jojo auf dem Spielfeld. Ganz komisch, wenn da irgendjemand Johanna sagt. Da komme ich irgendwie auch nicht so klar mit tatsächlich. Dann mein Alter, dass ich 28 bin, dass ich, wenn jetzt eine Quartettkarte, wenn du da hast und du sagst Schnelligkeit, dann würde da wahrscheinlich stehen auf 30 Metern 6, noch was Sekunden so ungefähr, also ganz schlecht. Sprunghöhe auch nicht gut, Kopfballstärke ist aber gut.
Immerhin, here we
genau,
go.
Genau, ist immerhin so und ja, vielleicht besondere Fähigkeiten, würde dann eventuell das Wort Ehrgeiz da stehen.
I like it. Was, da gehe ich gerne mal drauf ein. Wie würdest du denn deinen Ehrgeiz definieren? Offensichtlich hast du davon sehr viel. Wie zeigt sich das denn auf dem Platz und vielleicht auch neben dem Platz?
Also auf dem Platz auf jeden Fall, dass ich versuche, um jeden Ball irgendwie zu kämpfen. Ich bin wirklich ein schlechter Verlierer und tue alles dafür, dass es nicht so ist. Muss ich sicherlich auch dran arbeiten. Ist auch manchmal ein bisschen, naja, unangenehm oder peinlich, wenn man dann auf einige Situationen reagiert. Das weiß man dann halt auch erst später. Aber ehrgeizig auch in dem Sinne, was Privatleben angeht, meine Studiums, wie man es halt auch immer nennen mag.
Verstanden.
Ja, ich habe meinen Bachelor, meinen Master gemacht und bin da sehr ehrgeizig, das auch in so einer Regelstudienzeit irgendwie hinzukriegen. Aber cool, wenn ich mir was vornehme, das auf jeden Fall auch durchzuziehen. Und das hat bis jetzt auch immer gut geklappt tatsächlich.
Geil. Und was passiert denn oder wie zeigt sich das, wenn du verlierst? Wenn du gerade noch so geil gesagt hast, ja, manchmal ist einem das ja doch peinlich hinterher.
Also ich kann tatsächlich gut damit leben, wenn man verliert und es wirklich zurecht ist. Wenn es aber nicht zurecht ist und vielleicht auch noch äußere Einflüsse, wo man wirklich nichts für konnte oder auch irgendwelche Situationen im Spiel passieren, die ein Spielgeschehen dann verändern, da komme ich dann wirklich nicht klar mit und da fühle ich mich einfach unfassbar ungerecht behandelt und ich bin dann eigentlich eine Person, die tatsächlich dann echt weggehen muss von allen und ich darf nicht angesprochen werden, weil ich weiß, ich würde andere irgendwie verletzen und ist natürlich auch nicht ganz so toll, wie man sich dann verhält und ich entschuldige mich dann auch dafür, aber die Leute, die mich kennen, die wissen, wie ich da ticke und die nehmen mir das mittlerweile auch überhaupt nicht mehr übel, weil ich da echt ein, ja, wenn man so will, so ein Ego-Problem hat. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt.
Witzig, das wusste ich nicht. Das hätte ich mir auch nie mehr vorstellen können. Das ist ja geil. Würdest du dann auch so die Rangelei auf dem Platz anfangen? Würdest du so jemanden schubsen?
Nein, so bin ich nicht. Also nein.
Wenn du noch so sagst, muss ich weggehen, dann muss ich mir das jetzt so vorstellen. Das
nein, tatsächlich so nicht. Also nach dem Abpfiff dann. Ich muss dann wirklich weggehen und ich... Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann will ich das auch ausdiskutieren. Ist halt aber schlecht während des Spiels auf dem Platz, weil, naja, so eine Schiedsrichterin lässt halt nicht gerne mit sich diskutieren. Mhm. Aber ziehe mich dann zurück und mich kann dann einfach keiner ansprechen. Das ist einfach wirklich ein, also was heißt auch ein Problem? Ich meine, es ist ja eine Charaktereigenschaft und es hat gute und schlechte Seiten. Und in dem Moment ist es vielleicht nicht so prickelnd, aber auf dem Platz während des Spiels kommt es auch vielleicht meiner Mannschaft und mir selber auch zugute.
Ah, bestimmt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass jemand dann natürlich auch wie du gute Ansagen macht auf dem Platz und gerne so die Mitspieler pusht, oder nicht? Mitspielerinnen.
Ja, ich glaube, ich sehe mich da schon so ein bisschen in der Richtung. Also gerade jetzt in Potsdam ist man eine relativ junge Mannschaft. Ich spiele schon lange da und grundsätzlich ist es schon so, dass ich dann auch versuche, das Kommando zu übernehmen und dann auch einfach nicht ruhig sein kann, wenn da irgendwie jemand meint, den Molly machen zu müssen oder sich sehr...
Den was?
Den Molly machen zu müssen.
Das habe ich noch nie gehört. Geil. Molly.
Ja, den Molly. Oder sich irgendwie in besonderen Vordergrund spielen zu wollen, weil das ist einfach nicht der Sport. Oder wenn jemand der Meinung ist, nicht zurücklaufen zu müssen, da kann ich schon mal echt unangenehm werden. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass es solche Personen auf dem Platz braucht. Man braucht eine gute Mischung aus Spaßvögeln, Leute, die da ein bisschen Pep reinbringen und auch ja so ein paar Freigeister auf dem Platz. Ich glaube, eine gute Mischung. Und ich bin halt diejenige, die halt gerne mal Situationen anfängt, die nicht so angenehm sind.
Braucht man definitiv. Die gute Mischung macht immer das gute Team aus. Wobei, wenn du noch sagst, man braucht die Leute, die Pep reinbringen, wahrscheinlich bringst du auch den Pep mit rein.
Ja, aber es gibt auch Leute, die das auch auf ihre eigene Art und Weise machen und vielleicht nicht so, wie ich das dann tue.
Ja,
genau.
Ach, herrlich. Ja, und Jojo, jetzt hast du gerade schon angesprochen, du hast jetzt so lange bei Potsdam gespielt. Das ist jetzt heute rausgekommen. Wir produzieren vor, also die Folge wird deutlich nach diesem Verkündungstag veröffentlicht. Aber ich sag jetzt trotzdem heute und tu nicht so, als ob es
Das ist vollkommen in Ordnung.
Wow, du hast dich entschieden, nach 9 Jahren bei Potsdam deinen Vertrag nicht zu verlängern. Und ich fand das so süß, wie das in dem Artikel stand, so, oder nee, in deinem Instagram-Post war das so, irgendwie, es hat richtig viel Mut gekostet und jetzt habe ich mich aber getraut. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, bist du auch gerade irgendwie schon wieder angefasst, so,
nein, ich reiß mich zusammen. Tatsächlich, also es ist einer oder fast nicht die schwierigste Entscheidung gewesen, die ich in meinem Leben je getroffen habe, weil ich bin 2012 nach Potsdam gekommen und ich hätte niemals gedacht, dass ich hier so lange bleibe. Ich fühle mich hier mega wohl. Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Ich kann mich total mit dem Verein identifizieren. Mein Privatleben hier ist komplett. Ich habe meine Freunde, ich habe meinen Partner hier. Das ist zu meiner Heimat geworden und das ist halt so ein Punkt, wo man dann schon gesagt hat, okay, es ist super, super schwierig. Und eigentlich möchte ich nicht hier weg, aber fußballerisch, also privat möchte ich nicht hier weg, aber fußballerisch ist es vielleicht die letzte Chance, nochmal was anderes zu sehen. Und ich habe halt mit vielen Leuten geredet in meinem engsten Umfeld und da war eigentlich keine Stimme dabei, die gesagt hat, ey, mach's nicht, sondern trau dich jetzt mal und ihr zwei haltet das schon irgendwie auch durch, also mein Freund und ich. Es ist nicht einfach gewesen und es ist super schwierig und ich würde mir ehrlich gesagt auch sehr, sehr gerne einen Abschied mit den Fans wünschen beim letzten Spiel gegen Essen. Es ist leider nicht so, aber ich habe mir die Türe auch komplett aufgelassen, hier wieder nochmal aufzuschlagen und meine Karriere ja zu beenden. Deswegen, also es ist gerade schwierig und ich bin auch irgendwo froh, wenn dieser Abschied so ein bisschen vorbei ist, freue mich aber auch mega auf den Abschied grundsätzlich, auf eine Abschlussfeier mit den Mädels und auf die letzten 3 Spiele auf jeden Fall. Aber ich kann sagen, es war echt einer der schwierigsten Entscheidungen, weil ich mich einfach hier so mega wohlfühle.
Ich kann es mir so gut vorstellen. Und also wenn du dich irgendwann nicht mehr wohlfühlst hier im Gespräch, dann sag das dann.
Das ist vollkommen okay.
das Thema. Ich versuche die Fragen hier auch immer so ein bisschen zu halten, dass vielleicht auch jemand, der jetzt nicht unbedingt Potsdam-Fan ist oder ein Fußball-Fan, sondern einfach sich hier auf interessante Mädels im Sport freut, ohne vielleicht selber zu spielen, auch was davon hat. Mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, so ich bin vor 10 Jahren nach München gekommen und ich wäre letztes Jahr fast komplett gegangen auch. Und das war so das emotional.
Ja.
Oder stell dir vor, du bist, keine Ahnung, 10 Jahre in einem Job und du bist eben in jungen Jahren da auch hingegangen und man wächst ja als Person auch so krass in so einer langen Zeit und verändert seinen Charakter und wächst viel mehr in sein eigenes Selbstbewusstsein rein und so und war eben mit vielen Leuten auf diesem Weg die ganze Zeit zusammen. Solche Entscheidungen sind mega emotional und mega groß.
Voll.
Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wie das in dir gewachsen ist. Weil wenn du sagst schon so, es war alles fein und das ist alles cool, wäre interessant für mich zu erfahren. So, und warum trotzdem wächst dann da irgendwo so der Gedanke oder der Wunsch, noch mal was anderes zu sehen oder sich eben von diesem ganzen smoothen Leben ja so ein bisschen zu entfernen, aus der Comfortzone raus.
Ja, genau, richtig. Es ist halt so ein bisschen. Also ich bin ja ich war 19, als ich hergekommen bin. Ja. Ich bin mit einer Verletzung hergekommen. Und allein das hat schon viel mit mir gemacht. Ich habe viele Rückschläge gehabt, ich bin immer wieder gewachsen und ich bin ja zu einer eigenständigen Person geworden und auch irgendwie zu so einer identifizierbaren Figur bei Turbine, wo sich viele mit identifizieren können.
Ja.
Aber es ist für mich einfach so, der Fußball gibt dir eigentlich so viel mit. Und wie gesagt, erstmal, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so lange bin. Der Fußball gibt dir so viel mit. Und wann hat man sonst noch mal die Möglichkeit, wenn man im vollen Berufsleben steht, mal woanders hinzugehen? In zu einem anderen Verein, ins Ausland oder sonstiges. Wann hat man die Chance, sich noch mal weiterzuentwickeln, in seinem Lebenslauf schreiben zu können, ey, ich war da und da. Also ich meine, das ist ja auch was, was dich für deine Zukunft prägt und was
mega.
Wo du was mit anfangen kannst, wo Leute sagen, ey, okay, die hat den Mut dazu gehabt, die hat eine andere Kultur vielleicht auch kennengelernt. Die war bereit, mal was Neues zu sehen, zu hören, sich was auf was einzulassen, nicht vielleicht nicht so festgefahren. Es ist vielleicht auch fürs spätere Berufsleben ganz gut. Und ich glaube einfach, dass es für dich als Person, dass es dich mega weiter nochmal bringt, weil du einfach, wie gesagt, du lernst was anderes kennen, du hast mal eine andere Stadt, du bist nicht in einer Comfortzone und du bist auch vielleicht alleine, wo du dich auf niemanden verlassen kannst und das sind dann kommen Situationen auf dich zu, wo du einfach wächst und Also es wäre jetzt zu früh zu sagen, ich empfehle es jedem, weil ich nicht weiß, wie es ist, aber das ist schon so ein bisschen, wo ich eigentlich drüber nachdenke, mal neue Eindrücke zu haben und einfach mal zu sehen, dass es woanders auch schön sein kann und dass du woanders dich auch wohlfühlen kannst. Das heißt aber nicht, dass du zu deinen Wurzeln wieder zurückgehst. Also ich liebe auch Köln, ich liebe meine Heimat, also Düren da in der Richtung. Und ich kann mir auch vorstellen, bei meiner Familie irgendwann wieder zu wohnen, aber für mich ist dann erstmal, wenn ich wiederkomme, Potsdam, weil es Potsdam für mich ein Heimatgefühl einfach ist. Und ich liebe es, in Potsdam zu sein. Und ich glaube, wenn das so ist, habe ich mich dann vielleicht als Mensch dann auch so weit entwickelt, dass ich sagen kann, okay, jetzt ist das so ein bisschen gesättigt, die Lust. Und jetzt kann ich mich auf mein Leben danach vorbereiten.
Darfst du denn schon verraten, wie es weitergeht?
Tatsächlich darf ich das noch nicht. Es sind so ein paar Gerüchte im Internet kursiert, dass es Frankreich wird und so weiter. Ich selber möchte dazu noch nicht viel sagen, aber es wird in den nächsten Wochen kommen und vielleicht ja auch parallel, ich weiß nicht, wann die Folge genau ausgestrahlt wird, aber vielleicht auch parallel dann dazu. Es wird auf jeden Fall nicht mehr so lange dauern. Aber was ich ja sagen kann, es wird auf jeden Fall das Ausland werden und nicht Deutschland.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja immer noch mal so ein extra Reiz und so, also nicht nur grundsätzlich, weil es mal was anderes ist, eine andere Sprache, eine andere Kultur, so wie du es gerade gesagt hast, wo man in Situationen kommt, die man sich vorher wahrscheinlich auch nicht ausrechnen kann.
Genau.
Aber auch als Fußballerin, als Professionelle, das hast du auch ganz cool in ein paar anderen Podcast-Folgen gesagt, die ich nochmal hier vorher gehört habe. Der Fußball ist halt in anderen Ländern viel weiter. Und du bist jetzt nun mal Profiathletin in diesem Bereich. Und dann ist es ja auch ganz klar eigentlich, dass man auch mal wissen möchte, wie ist es eigentlich, top-notch zu spielen in einem Verein, in einer Liga, wo eben das Level ein ganz anderes ist, oder?
Genau, ja, auf jeden Fall. Also für mich war es auch nochmal, ich wollte eine neue Herausforderung. Ich habe selber so ein bisschen gemerkt, dass ich zwar da bin und meine Leistung bringe, aber selber nicht so zufrieden mit mir bin, weil ich weiß, ich kann viel, viel mehr. Und ich glaube, es hat sich so dieses Normale eingeschlichen, dass man nicht mehr auf diesen diesen Höhepunkt kommt. Genau. Und da will ich einfach wieder hin und ich wollte es mir und anderen vielleicht auch noch beweisen, zu zeigen, ey, ich kann auch noch woanders. Und klar, ich bin jetzt 28, aber es ist noch nicht vorbei. Und es ist noch nicht vorbei. Und
Du sagst es auch, als ob du dann alt wärst, so klar.
Nein, aber ich glaube,
die Halbwertszeit eines Sportlers ein bisschen kürzer so. Aber
genau, vielleicht 20. für Frauen im Fußball ja auch, weil wenn man vielleicht mal so in die Zukunft blickt mit Familie, wenn du das haben möchtest, musst du dann vielleicht auch einfach planen oder musst auf jeden Fall planen, wie du es haben möchtest. Und ja, ich will mal aus meiner Komfortzone rauskommen, will mich mal was trauen und ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Ich bin auch froh, dass es raus ist tatsächlich, weil so ein bisschen Versteckspiel ist ja auch immer blöd und habe es dann auch der Mannschaft letzte Woche gesagt und na, ich habe eigentlich nur Verständnis bekommen und das hat mich dann nochmal bestätigt, dass alle sagen können, hey, ich kann es echt verstehen. Also ich kann es wirklich verstehen, du warst 9 Jahre hier, es ist eine lange Zeit und es ist nicht so, dass es irgendwie eine Durchreisestation für mich gewesen wäre.
Nee,
das ist ja nicht
definitiv
so.
Nicht, ne?
Ja.
Und trotzdem ist das Gefühl so wichtig, irgendwie Rückendeckung zu haben bei sowas und das macht es einfach schöner und
auf jeden Fall.
Lässt einen so, ja, ist so eine Bestätigung dafür, dass man also zum einen gut gearbeitet hat, da wo man ist und keine verbrannte Erde hinterlässt und gibt einem ja noch so ein bisschen mal einen Aufschwung, nochmal in die Zukunft zu schauen.
Cool. Also sogar Herr Schröder hat zu mir gesagt, ich habe sein Go. Ich habe ihn gestern gesehen, ja. Ich bin ja hergekommen, dann er hat mich ja hingebracht und er hat gesagt, es ist okay, ich kann dich jetzt gehen lassen. Das war richtig süß.
Ja, Wahnsinn.
Danke Schrödi.
Schrödi, geil. Ja, aber schau, und dann nochmal auf der anderen Seite, vielleicht nochmal mit so einem kritischen Blick. Es ist ja auch ein krasses Zeichen eigentlich für den deutschen Fußball, dass jemand wie du, der so auch Identifikationsfigur eines ganzen Vereins ist, Turbine ist ja ein reiner Frauenverein, und auch Gesicht der Frauennationalmannschaft und so, denkt, dass der nächste Schritt nicht in Deutschland gemacht werden kann. Was heißt das für den deutschen Fußball? Frauenfußball.
Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, dass Deutschland es so ein bisschen verpasst hat, mit den anderen Ländern mitzuziehen. Natürlich hat es auch immer damit zu tun, wo gerade ein internationales Turnier ausgerichtet wird. Bevor die WM in Frankreich war, hat die französische Liga so geboomt, es wollten alle nach Frankreich. Jetzt wäre eigentlich dieses Jahr die Europameisterschaft in England gewesen, ist auf nächstes Jahr verschoben worden und diese englische Liga boomt. Aber man muss halt auch sagen, gerade in England ist es so, die machen so viel für den Frauenfußball. Man hat riesige Namen hinter den Frauenmannschaften der Vereine. Das ist erstmal attraktiv, es fließen andere Gelder und die Gesellschaft akzeptiert das viel mehr. Und ich glaube, Deutschland hat so ein bisschen verpasst, auch dahin zu gehen, dass die sagen, okay, wir müssen die Leute irgendwie abholen, zeigen, Frauenfußball ist ein Sport für sich, seht es als eigene Sportart und vergleicht es nicht mit den Männern. Man macht es auch nicht in der Leichtathletik, man macht es nicht im Tennis oder sonst wo oder keine Ahnung, das ist ja, also das macht man ja auch nicht im Fußball. Und ich glaube, da muss Deutschland einfach wirklich aufrüsten. Die müssen gucken, dass professionellere Strukturen geschaffen werden, dass es vielleicht auch Kameraführungen gibt, nicht mit nur einer Kamera. Und dass man den Leuten nicht aufzwingt, ey, ihr müsst Frauenfußball mögen, sondern dass man sagt, ey, lasst euch vielleicht mal drauf ein und seht es als eigene Sportart an und seht die Attraktivität des Sportes und vergleicht es nicht mit der Attraktivität, die ihr im Männerfußball vorfindet. Und ich glaube, da muss Deutschland jetzt echt dran ziehen, weil sonst sind ganz viele andere Ligen weg und auch andere Ligen, von denen man vorher nicht gesprochen hat, die kommen immer mehr.
Könnt ihr als Spielerinnen, vor allem jetzt als DFB-Squad, könnt ihr da auch was dran ändern?
Ich denke schon, also wir sind ja schon so ein bisschen Vorreiterinnen für auch junge Mädchen, aber definitiv versuchen wir ja auch dem Nachwuchs bessere Strukturen und Möglichkeiten zu geben, als wir sie haben. Ich will mich überhaupt nicht über die Strukturen und Möglichkeiten beschweren, die wir haben, gerade in der Nationalmannschaft nicht, weil es ist schon wirklich ein richtig hohes Level. Aber es geht sicherlich auf Vereinsebene noch viel mehr. Und es wäre doch schön, wenn die Mädels, die nachkommen, nicht für diese Aufmerksamkeit oder eine Anerkennung zum Beispiel oder einfach, dass es nicht nur geduldet wird, sondern dass es irgendwo anerkannt wird, dass sie nicht dafür kämpfen müssen. Das wäre doch super, das wäre cool. Und es wäre schön, wenn man sich nicht ständig darüber Gedanken macht, oh Gott, wie kriege ich jetzt noch den Rest meines Geldes irgendwie zusammen, dass ich meine Miete zahlen kann? Oder dass man nicht den Druck hat, boah, ich muss jetzt eine Ausbildung, ich muss studieren, ich muss das alles zack, zack, zack hintereinander machen, dass ich auch wirklich
sagen
kann,
klappt's nicht,
genau, nach dem Fußball brauche ich sofort was, sonst habe ich Geldprobleme. Ich glaube, das wäre schon schön. Sicherlich ist es auch Meckern auf hohem Niveau, wenn man andere Sportarten sieht im Frauenbereich. Also ich denke mal, im Handball ist es nicht so halt gerade toll. Volleyball kann sicherlich auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit kriegen. Über Judo und Leichtathletik wollen wir gar nicht reden. Aber trotzdem werden wir mit dem Männerfußball immer verglichen. Und ich habe das Gefühl, wir werden so verglichen, wie es gerade den Medien passt. Und das ist halt einfach schade.
Kannst du das nochmal ausführen? Das finde ich interessant. Das habe ich noch nie selber gedacht.
Also ich glaube, in Bezug auf Corona, da wurden wir auf einmal mit den Männern gleichgestellt. Man musste, klar, wir waren super froh, dass wir die Liga dann fortführen konnten.
Weiterspielen durftet, ja.
Auf jeden Fall. Also das soll überhaupt gar keine Kritik sein. Aber auf einmal wurden wir mit den Männern gleichgestellt. Auf einmal musste das bei den Frauen genauso sein. Aber für die Frauenvereine und für die kleinen Vereine ist es doch viel schwieriger, einen Raum zu finden, wo du nur Corona-Tests machen kannst. Leute zu finden, die das machen. Die müssen von Berlin zum Beispiel nach Potsdam kommen. Du brauchst externe Personen, du brauchst ein Labor. Das sind alles Kosten,
die der Verein bezahlen.
Selber... Ja. Richtig, das sind alles Kosten, die ein Verein selber tragen muss. Und da wurden wir auf einmal gleichgestellt. Und das finde ich schade. Klar gab es dann diese Hilfe, die angeboten wurde, aber nur, wenn die Liga weitergeführt wird. Und das sind dann immer so Dinge, die schwierig sind, finde ich.
Interesting. Andererseits, wie gesagt, ich habe da auch noch so nicht drüber nachgedacht. Wäre es ja jetzt auch nicht cool gewesen, wenn die dann gesagt hätten, andersrum, Frauenfußball ist Amateursport, wird auch gekickt.
Auf jeden Fall nicht. Ne? Also das ist ja das, was ich meine. Ich fand super, dass wir weiterspielen konnten. Ich war mega froh darüber. Wir verdienen damit unser Geld. Und ich glaube, wir sind eine der wenigen Branchen, die sich über irgendwas beschweren können während der Corona-Pandemie. Auf gar keinen Fall. Ich war auch super froh. Und es wäre noch unfairer gewesen, wenn man gesagt hätte, ey, die Frauen lassen wir gar nicht mehr spielen. Aber wenn man jetzt auf die zweite Liga blickt, die haben jetzt auch schon wieder aufgehört. Die haben eine monatelange Pause gehabt, müssen jetzt so viele Spiele in den ganzen nächsten Wochen machen, aber erste, zweite, dritte Liga sogar bei den Männern darf spielen. Und das ist dann sage ich dann schon wieder, okay, dann wird es wieder mit zwei unterschiedlichen, mit zwei Maß gemessen. Und für die ist es ja auch schwierig. Ich meine, gerade in der zweiten Liga, wie viele gehen da arbeiten noch und müssen jetzt aber unter der Woche immer die ganzen Spiele nachholen. Da haben nicht alle eine U23 oder U21 wie in Potsdam.
Ja.
Das ist schwierig.
Interessant, ja, vielen Dank. Da werde ich noch ein bisschen drüber nachgrübeln, im Nachgang bestimmt auch. Was ich gerade noch interessant fand, ist, was du gesagt hast, so von wegen, was schön wäre, wenn wir jetzt quasi den Mädels, die nach uns kommen, so ein bisschen den Weg bereiten können und so. Und da musste ich dran denken, das hat mich auch so, ja, irgendwie auch schon wieder getroffen, so. Also wir sind gleich alt hier ungefähr, aber so, dass du als aufwachsendes junges Mädchen keine, also anders, Interview von dir gehört und du hast gesagt, als du angefangen hast Fußball zu spielen, du dachtest, du bist das einzige Mädchen, das Fußball spielt und wusstest gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, eine Karriere in diesem Bereich professionell anzustreben.
Genau.
Und das hat mich also so wütend gemacht schon wieder oder so, ja, traurig, keine Ahnung. Da denke ich einfach so, wo sind wir denn? Wir sind ja jetzt wirklich, es ist ja hier 21. Jahrhundert. Wie kann das denn immer wieder passieren? Vielleicht kannst du da nochmal irgendwie ein bisschen auf das Thema Vorbild eingehen. Was findest du, macht es mit dir, für dich ein Vorbild zu sehen, mit dem du dich identifizieren kannst, entweder als Mensch, charakterlich oder eben sportlich, professionell in diesem Fall? Und vielleicht dann auch nochmal der Switch, so, was bedeutet es deshalb für dich, ein Vorbild zu sein oder sein zu können für nachfolgende Generationen?
Also ich glaube, gerade für junge Mädels oder egal in was für einer Branche man irgendwie ein Vorbild hat, ist es super wichtig, weil man orientiert sich an den Leuten, zu denen man aufschaut und man denkt ja, okay, das möchte ich auch haben oder ich möchte mal genau das Gleiche haben, ich möchte mal genauso werden, ich möchte genau diese gleiche Karriere hinlegen. Und ich glaube, wenn man keine Vorbilder hat und man vielleicht dann irgendwann, ja, Fehlschläge erleidet oder einfach damit umgehen muss, fällt es einem viel, viel schwieriger, damit umzugehen, weil man niemanden hat, wo man sich wirklich dran orientieren kann. Oder ich habe zum Beispiel auch jemanden auf Instagram, die hat eine Fanseite für mich gemacht und ich bin scheinbar mega das Vorbild für sie und ich finde das auch super schön, wie die das macht und bewundere sie da echt, dass sie da so dran bleibt. Und sie erzählt mir halt auch oft, sie wird dann oft veräppelt oder was ist Frauenfußball überhaupt, aber sie steht dazu und ich finde das mega bemerkenswert, weil das ist nicht selbstverständlich. Und dann fragt sie mich auch Fragen, hey, wie hast du das und das oder das und das gemacht? Natürlich ist das nicht immer so persönlich zu seinem Vorbild irgendwie, aber trotzdem kann das helfen. Und
voll.
Ich hatte das nicht. Also klar, ich bin noch im Dorf aufgewachsen. Ich habe bei den Jungs gespielt. Ich kannte das überhaupt nicht. Aber ich habe mein Vorbild in meinem Bruder gesehen.
Du hattest einen Fernseher, ihr hattet eine Zeitung und du hattest das Internet so. Also es gibt schon auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du auf irgendeinem Wege jemanden hättest sehen können, der,
Genau, aber bei mir war es so, mein Bruder ist 6,5 Jahre älter als ich und der hat im gleichen Verein gespielt und der war auch wirklich sehr gut und hat auch nicht nur in der Kreisklasse gekickt, sondern hatte auch echt Möglichkeiten, viel, viel höher zu spielen. Und bei mir war er so das Vorbild. Also er ist auch der Grund gewesen, warum ich zum Fußball gekommen bin. Und als du dann irgendwann da oben angekommen bist, hast du dann natürlich Frauen und Männer geguckt. Und gerade bei den Männern, ich hatte dann bei den Männern halt mein Vorbild. Ich habe dann gedacht, oh geil, so ein Schweinsteiger, wie der kämpft, das ist doch Hammer. Und ich weiß, dass viele zum Beispiel Per Mertesacker auch nicht mochten, aber ich habe mich in ihm oft gesehen. Er war nicht der Schnellste, aber er war super zweikampfstark, er war ein Typ auf dem Platz. Und an sowas habe ich mich dann orientiert. Yeah. Und das fand ich halt cool. Und ich glaube, dass es für Mädels, die noch jung sind und die Fußball spielen wollen, echt wichtig sein kann. Dass man denen zeigt, ey Leute, kämpft dafür, was ihr wollt, irgendwann werdet ihr belohnt.
Hast du noch mehr so Sachen? Also das ist ja auch ganz oft so, wenn ich jemanden frage im Interview, wer ist dein Vorbild? Die wenigsten sagen, es ist Person X, sondern es ist ganz oft so, ich finde das cool von dem und das cool von dem oder ich kann es gar nicht so genau sagen. Du hast gerade schon gesagt, das Kämpferherz von Bastian Schweinsteiger findest du cool. Oder so die Charakterstärke von Per Mertesacker. Hast du da vielleicht noch den ein oder anderen oder die ein oder andere, wo du dir was abgeguckt hast oder was irgendwas bewunderst?
Also tatsächlich bei den Frauen war das bei mir nie so, aber weil ich da halt auch diesen krassen Kontakt nicht so hatte, weil ich es einfach nicht so kannte. Aber was zum Beispiel in der Schule immer viele gesagt haben, Gattuso oder Marc van Bommeln, so diese Spielart, die ich hatte. Und natürlich setzt man sich damit dann so ein bisschen mehr auseinander und guckt dann, wie die spielen. Und man kann sich dann schon so ein bisschen darin wiedersehen. Also man ist schon lustig gewesen eigentlich. Aber das sind alles so diese Leute, die diesen Kampfgeist auf dem Platz hatten. Genau das ist das, was mich auch immer ausmacht. Dieses voll dazwischenhauen. Fair sein, aber dazwischenhauen. Gut, was man jetzt von Gattuso vielleicht nicht unbedingt behaupten kann. Aber von anderen Spielern auf jeden Fall.
Ja, geil. Und dazu gehört ja aber auch eine gewisse dann Entscheidungsfreudigkeit und auch Selbstbewusstsein. Voll. Weil, ne? Du darfst nicht zögern in dem Moment. Und also du bist ja auch ein selbstbewusster Charakter neben dem Platz. Aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass also auf dem Platz musst du das haben, aber eben auch im Job. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz oft der Knackpunkt ist bei vielen Frauen im Sportbereich, dass sie sich eben nicht trauen durchzusetzen oder nicht dazwischenhauen oder so. Mhm. Was bedeutet für dich Selbstbewusstsein? Wie würdest du das bei dir und für dich definieren?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich an mich selber glaube und meine Stärken und einfach wirklich dazwischen haue auf dem Platz, weil ich weiß, wo meine Stärken liegen und ich weiß, dass ich die ausspielen muss. Und wenn ich dann merke im Spiel, okay, das funktioniert, dann werde ich immer selbstbewusster. Und ich glaube, dass es auch viel bei mir damit zu tun hat. Ich habe bis ich 16 war, also bis ich nicht mehr durfte, bis zu B1 habe ich bei den Jungs gespielt. Ich musste selbstbewusst sein. Ich weiß nicht, wie oft ich von der gegnerischen Mannschaft gehört habe, boah, guck mal, das ist ein Mädchen. Und spätestens, wenn der auf dem Aschenplatz lag und hatte die Knie auf, haben sie dann den Mund gehalten, so ungefähr. Oder wie oft man von den anderen Eltern irgendwas gehört hat. Und
ja, krass.
Ich bin auch, meine Schwester ist 9 Jahre älter, mein Bruder 6,5. Ich bin eigentlich so ein bisschen das Nesthäkchen. Das hat mich auch geprägt. Also natürlich waren die älter und natürlich haben die mich auch beschützt, es waren meine großen Geschwister, aber ich musste mich auch ordentlich durchsetzen und das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Auch, dass ich mit den Jungs gespielt habe, das hat mich in meinem Wesen mega geprägt und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin selbstbewusst und ich weiß, was ich kann, aber ich bin selbstbewusst in den Dingen, wo ich weiß, ich kann es. Wenn ich irgendwelche Dinge habe, wo ich überfordert mit bin, gebe ich das auch gerne an andere ab, auf jeden Fall, aber wenn ich weiß, ich kann das, bin ich so selbstbewusst zu sagen, ey, gib mir das, ich mach das.
Hey, aber zu sagen, das ist ein Bereich, in dem ich mich nicht selbstbewusst fühle, in dem ich mich nicht gut fühle, in dem ich nicht weiß, wie es geht, kannst du mir helfen oder kannst du es für mich machen, das ist auch Stärke.
Ja, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Platz stehe und fange da an, wie ein Messi rumzudribbeln, da brauche ich nicht anfangen. Da weiß ich,
dass du bist halt so.
Richtig, da brauche ich nicht anfangen und da rumzudribbeln, weil ich weiß, ich stolpe über meine eigenen Füße, so sozusagen. Ja, ne? Also ja, das funktioniert nicht. Oder wenn es irgendwas um, also ein ganz simples Beispiel, aber irgendwie um Zahlen geht, was Zahlen geht, da renne ich weg vor, weil ich das einfach nicht kann und weil ich weiß, dass ich es nicht kann.
Ja.
Also da, ich schäme mich da auch nicht für. Ich mache auch kein Hehl über meine Mathezeit. Also es war eine Katastrophe in der Schule, aber ja, war dafür in Bio, Englisch und Sport super. So. Das ist einfach, sind so perfekt, kleine Dinge einfach, wo man es dann merkt.
Ja, ist gut. Aber das halt auch so für sich klar zu haben und das offen zu kommunizieren, das ist auch definitiv ein Zeichen von Stärke und Selbstbewusstsein. I like it.
Danke.
Definitiv. Und da ist mir gerade noch in deinem vorherigen Satz so hängen geblieben, so, dass du dir auch sehr viel von den Eltern am Rand mal anhören musstest. Mhm. Und das finde ich auch interessant. Wie gehst du mit sowas um, wenn dir so jemand versucht, den Floh ins Ohr zu setzen? Und da, bevor wir hier auf Start gedrückt haben, meintest du noch, hey, wie geht's dir? Und ich meinte, sehr, vielleicht erzähle ich das später im Ding noch. Und zwar, ich bin so krass nervös den ganzen Tag heute. Es hängt zum einen bestimmt damit zusammen, weil hier, ich arbeite ja für den FC Bayern Basketball und die Jungs stehen jetzt in Game 4. Man spielt ja immer so eine Fünfer-Serie und der als erstes 3 Siege hat, kommt jetzt in diesem Fall ins Halbfinale.
Ja, das ist wie beim Volleyball.
Genau. Es war noch nie eine deutsche Mannschaft in der Euroleague so weit. Deswegen ist es schon, ey, wenn ich es erzähle, kriege ich schon wieder Herzklopfen.
Also das ist geil. Das ist ein richtig geiles Erlebnis.
Es steht gerade 2-1. Also wenn wir heute Abend verlieren, sind wir raus. Und wir spielen gegen diese Mannschaft aus Mailand. Und ich bin Sideline-Reporter für die Euroleague. Also ich stelle so die normalen Pre-Game, Post-Game. Es gibt sogar Interviews in der Halbzeit im Basketball. Finde ich richtig crazy. Die mache ich. Und habe eine tolle Saison hingelegt und so. Und aber der Trainer von Mailand, der hasst mich. Und ich weiß nicht, was sein Scheißproblem ist.
Oh mein Gott, warum hasst er dich?
Ja, also wir hatten im allererstes Spiel der Saison, fand er meine Fragen scheiße und hat sich dann offiziell über mich bei der Euroleague beschwert. Und das bleibt einem im Hinterkopf. Und er hat schon wieder jetzt so, also das soll jetzt auch nicht so gelästert sein, das kann ja jeder öffentlich sehen, können alle hören. Hat mir wieder so ein ganz klassisches Interview gegeben, so Fragen so kurz beantwortet, so ja, nein, so, was fragst du, so. Und es bleibt mir im Hinterkopf und ich bin nervös, weil die Boys heute spielen und weil es aufregend ist und ich will, dass sie gewinnen, das ist meine Mannschaft. Und zweitens, weil, wie hier so du gerade gesagt hast, die Eltern, die am Seitenrand stehen, mir da irgendeine Scheiße ins Ohr reden, so empfinde ich den Typen. Wie gehst du mit Nervosität um? Wie schaltest du Störfaktoren aus drumherum? Wie kommst du in deine Zone?
Also erstmal damals bei den Jungs tatsächlich, wenn ich sowas gehört habe, das hat mich immer mehr angestachelt. Mhm. Also das war von wegen, boah, okay, jetzt zeige ich es dir richtig. Und es hat auch immer funktioniert. Also das auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch eine Phase hatte, wo ich nicht so gut damit umgehen konnte, weil ich nicht so dieses Vertrauen bekommen habe, was man ja als Sportlerin dann irgendwann auch braucht. Aber man muss halt gucken, dass man da selber rauskommt.
Nicht nur als Sportler.
Ja. Nicht nur als Sportler, ja. Ich rede jetzt halt gerade davon, ne, weil ich halt gerade im Bereich Sport ist. Aber grundsätzlich, wenn man von seinem Chef, Trainer, keine Ahnung, nicht das Vertrauen bekommt, dann zweifelt man an sich selber. Und ich hatte halt so eine Phase, wo es extrem bei mir war, wo es vielleicht auch mit der Nationalmannschaft nicht so funktioniert hat. Wo ich einfach gemerkt habe, ich habe nicht den Stellenwert wie in Potsdam, was ich auch überhaupt nicht verlange, weil es einfach so, so viele gute Spielerinnen in Deutschland gibt und auch mega hohe Konkurrenz zu 100%. Aber das hat was mit mir gemacht. Ich habe da auch echt lange für gebraucht, rauszukommen. Aber ich habe es so geschafft, dass ich, also ich habe ja Sportpsychologie im Master studiert und ich habe da so ein bisschen, hat man ja schon was mitgenommen. Und ich tatsächlich, wenn ich wirklich eine Phase hatte, wo ich gar nicht mehr an mich geglaubt habe, dann habe ich mir schon eine Woche vorm Spiel gesagt, was ich im Spiel machen will und dass ich gut spiele. Also weißt du, ich habe quasi nur diese Sätze formuliert ohne eine Verneinung drin. Yes. Und dann hat es auch funktioniert. Aber da habe ich echt lange für gebraucht und ich habe selber oft an mir gezweifelt. Und ich habe selber auch gemerkt, wenn ich von der Nationalmannschaft wiederkam, dass es dann bei Potsdam in den Spielen und auch in den ersten Trainingseinheiten überhaupt nicht geklappt hat, so wie ich es von mir gewohnt war. Und ich war auch enttäuscht von mir. Aber so habe ich es ganz gut hinbekommen. Und wenn man dann im Kopf dann, ja, wie soll ich das sagen, wenn man im Kopf damit d'accord ist und klar wird, okay, es ist so, wie es ist, du kannst es nicht ändern, du bist auch von anderen Personen abhängig, die dich beurteilen. Ja. Wenn du da angekommen bist, dann funktioniert es wieder, aber vorher nicht.
Nice one. Und so cool, dass du das sagst, die positiven Sätze oder Affirmationen sind ja auch im Grunde, ne? So, keine Ahnung, genau. Ich spiele gut und so. Und das hinzukriegen, das so für sich zu formulieren, die Sätze, die man braucht, ist mega geil. Das habe ich tatsächlich da auch gemacht.
Ja, aber bei dir, bei dem Trainer, ich kann es vorstellen, ich kann mir vorstellen, wie unfassbar aufregt man dann ist, weil man ja auch das Gefühl hat, man wird die ganze Zeit bewertet und beurteilt in dem, was man sagt, und dann ist man noch nervöser.
Ja, so. Und vor allem, ich habe jetzt noch gedacht, so, das ist ja, und ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, oder ich weiß nicht, wie er mit anderen Reportern umgeht, ob das sein Style ist einfach. Aber genau, du gehst dann ja auch in dieses Interview rein und fragst dich, wie wird's jetzt? Und dann wird's wieder so dumm. Und ich frage mich aber auch so, was könnte wohl sein Problem sein, weil ein mega berühmter Trainer in der ganzen Liga da, keine Ahnung, der weiß ja nicht mal, wie ich heiße, der macht sich da keinen Gedanken drüber, aber irgendwie hat das auch noch im Hinterkopf gehabt.
Wahrscheinlich hast du ihm einfach auf den Schlips getreten oder er hat sich auf irgendwas beleidigt gefühlt, wovon du aber nichts wissen konntest, keine Ahnung, ist ja einfach manchmal
interessant,
so.
Ne? Aber ja, so wie du gesagt hast, und wie man dann aber reingehen muss, ist so, man muss eben selbstbewusst reingehen und man darf nicht zweifeln und man kann das so geil hinkriegen, wenn man sich wirklich überlegt, so, was sind die Sachen, die ich brauche? Das kann eben sein, so, ich spiele gut, ich vertraue auf mein Passspiel oder ich vertraue auf meine Zweikampfstärke oder so. Und dann, wenn man in der Situation ist, dann noch den Switch zu finden, sich das dann wieder zu sagen und nicht in den negativen Self-Talk zu fallen, das kann so gut
genau,
ausgehen.
Genau, aber mir hilft es dann schon einfach, wenn ich sage, okay, ich bleib voll im Zweikampf, ich stehe direkt hinter meiner Gegenspielerin, einfach, dass man sich auch so ein bisschen reinkämpft, selbst wenn es nicht läuft. Und so kriege ich es dann oft dann hin, dass ich dann sage, okay, ich habe auch das Selbstvertrauen, jetzt stelle ich den Körper einfach rein und spiele halt ganz ruhig den Ball, anstatt irgendwie zu sagen, oh Gott, hektisch, Ball wegschießen und dann ist er wieder weg.
Ja, nee, geil, aber ich finde es sehr gut. Pass auf, und wir haben ja noch so 4 Kategorien hier. Ich habe hier so meine Kügelchen vorbereitet und normalerweise dürftest du ziehen. Ich ziehe jetzt aber hier ganz
zieh für mich. Ich das will. Nimm die 4.
Okay, boah, dann shit. Nicht. Ich habe sie fallen gelassen. Ich habe die 4 direkt fallen gelassen. Ich sammle sie gleich wieder auf. Es ist die Kategorie Head Coach, weil die meiner Meinung nach gerade hier ganz gut reinpasst. Wer oder was in deinem Leben, professionell oder neben dem Platz, privat, ist für dich ein Head Coach? Was würdest du darauf antworten?
Ein Head Coach ist jemand, der dich deine Stärke bewusst werden lässt, der aber auch in einer vernünftigen Art und Weise sagen kann, wo deine Schwächen liegen und deine Schwächen zu deinen Stärken machen wollen, der das erkennt. Und der dann auch mal sieht, okay, jetzt musst du sie vielleicht mal in Ruhe lassen. Oder jetzt musst du sie mal anpacken. Also diese Mischung aus Empathie, aber auch dieses Boom, jetzt bist du da, jetzt muss ich und jetzt musst du dir was sagen lassen. Ich kann damit nicht umgehen, wenn es Menschen gibt, die so wischiwaschi reden. Also sag's ehrlich, sag's direkt raus, da kann ich viel mehr mit anfangen. Und das sind Menschen für mich, die Head Coach sind, ja.
Und wer ist das für dich? Wer ist das
wer
bei dir?
Wer ist das für mich? Das ist eine gute Frage. Also auf Fußballerseite bezogen hat mich doch schon sehr Maren Meinert geprägt, was das anging. Die war so eine ganz ehrliche Person, die gesagt hat, so ist es und nicht anders. Und da musst du jetzt mit klarkommen. Das hat schon ein bisschen was an deinem Selbstvertrauen gemacht, auf jeden Fall. Und im Privaten, ja, ich glaube, es ist einfach meine gesamte Familie. Weil du dich auf die verlassen kannst, die wissen, wie ich ticke und die wissen ganz genau, du brauchst jetzt das oder das oder das und die sagen dir, wie es ist, ohne dir ins Gesicht zu lügen.
Filtert. Ja, und das ist wichtig, witzig. Dann gehen wir einfach doch mal direkt ins Shootout. Da habe ich nämlich eine von diesen Fragen, die du gerade beantwortet hast, mit drin. Hier, ich pack's nochmal aus. Okay. Shootout.
Ja,
next
Shootout.
One. Okay, nämlich wäre die eine, also Schnellfragenrunde ist es. Bam, bam, bam.
Okay, ich bin schnell.
Das, was war es hier, die 3. Frage oder so? Feedback, lieber direkt oder lieber durch die Blume?
Direkt.
Direkt, Vollgas. Länderspiel oder Ligaspiel?
Länderspiel.
Spielvorbereitung mit oder ohne Musik?
Mit.
Ja, was hörst du?
Ich bin so auf dem Trip Dance, Bootleg, Techno, so ein bisschen, um sich anzustacheln.
Nice one. Hast du eine Playlist, die du immer wieder dir anhörst? Oder so ein paar bestimmte Lieder? Oder wie
läuft das? Genau. Ich habe eine Playlist auf Spotify, die heißt First of All.
Da sind nur solche Lieder drin und da sind DJs drin wie Timmy Trumpet oder so weiter, wo es dann wirklich, die du auf dem Tomorrowland Festival auch sehen kannst und die ganze Menge da anstachelt.
So, wie gerne wäre ich auf dem Tomorrowland, aber okay, ja. Anderes Thema an dieser Stelle. Fuck. Buch oder Netflix-Serie?
Netflix.
Dazu habe ich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Frage.
Ich wollte eigentlich 50-50 sagen, was kann man ja nicht, also musste ich mich entscheiden.
Sehr gut. Aber wir haben ja noch eine kleine Einsendung erhalten von jemandem aus seinem Umfeld. Und da geht's so in die Richtung, aber das musst du dir gleich erklären.
Bin ich gespannt.
Kannst du definitiv sein? Fleisch oder Veggie?
Veggie.
Komplett?
Nein, nicht komplett, aber es ist, ich kaufe mir kein Fleisch oder irgendwas. Mm. Also es ist schon so vegetarisch, vegan. Wenn ich jetzt aber irgendwo bin oder wir mal im Restaurant sind oder so, falls ein Restaurant mal auf hat, dann ist auch mal Fleisch dabei, aber selten.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie lieb hast du Feli-Rauch?
Oh, eine 12.
Oh, eine 12.
By the way, sie hat heute Geburtstag übrigens. Da sage ich nochmal Happy Birthday.
Oh, Happy Birthday, dann nachträglich jetzt sehr, aber ja, haben wir drauf geachtet. Wenn du in deinem Leben einen Titel gewinnen dürftest und du darfst dir jetzt aussuchen, welcher es ist, welcher wäre das?
Meistertitel.
Deutsche Meisterschaft?
Ja, Deutsche Meisterschaft einmal gewinnen. Ich bin damals zu Potsdam gegangen, da haben die 3 oder 4 Mal hintereinander die Deutsche Meisterschaft gewonnen und dann kam die Flaute. Also ich habe mir einen super Zeitpunkt zum Wechseln ausgesucht und das wäre was, was ich echt super gerne in meinem Leben mitgenommen hätte, ja.
Aber mit Potsdam?
Ja,
oder
schon.
Oder egal mit wem?
Nee, schon gerne mit Potsdam. Aber dass es immer schwieriger wird, ist natürlich klar. Und dass es vielleicht auch immer unwahrscheinlicher zur Zeit wird, ist auch okay. Aber das wäre was gewesen, was ich sehr gerne mitgenommen hätte mit Potsdam.
Kann ja noch kommen. Wer
weiß.
You never know. So, und wir sliden jetzt mal hier so ganz entspannt von Kategorie zu Kategorie. Ich habe noch das Abseits. Das hat jetzt nämlich auch wundervoll gepasst. Das ist eine Sprachnachricht, die ich erhalten habe von jemandem aus deinem Umfeld, habe ich gerade schon gesagt. Und es ist wieder eine gute. Wir hatten wahrscheinlich die beste der ganzen Welt von Linda Dahlmann in der Sydney-Lohmann-Folge. Kann ich dir sehr empfehlen. Das ist doch Wahnsinn. So witzig. Oh mein Gott. Und Sydney hat am Ende richtig geschwitzt, weil sie überhaupt nicht die Story erzählen wollte, die Linda ihr da aufgetischt hat.
Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Oh Gott.
Aber bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber let's go.
Okay.
So, da muss ich mal erstmal meine Stimme hier ölen. Ja, hallo, ich hoffe, du erkennst meine Stimme. Hier ist die Feli, deine hoffentlich zukünftige Schwägerin. Aber dazu erzähle ich später einfach mehr. Ja, liebe Jojo, ich habe die Ehre bekommen, als deine Weggefährtin ein paar nette Worte über dich zu verlieren. Und da habe ich natürlich nicht lange überlegt und dachte mir natürlich, ja, das mache ich, das nehme ich doch sofort an. Du weißt, über dich kann ich Stunden erzählen. So, wo fange ich denn an? Da fange ich doch am besten gleich mal an mit unserem ersten Treffen, ne? Die kleine 14-jährige Feli kam in den damaligen Physiotherapieraum, wo die Jojo damals am Knie behandelt wurde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du erinnerst dich da gar nicht dran, aber für mich war das ein ziemlich, ja, prägendes Ereignis, weil ich ungefähr das erste Mal in meinem Leben mit 14 Jahren irgendwie zum Physio gegangen bin und damit schon maßlos überfordert war. Und dann dich noch als allererstes anzutreffen, das hat mir dann wirklich den Rest gegeben. Weil ich sollte dann, ich kann mich daran erinnern, du wurdest behandelt am Knie, weil du hattest eine Knieverletzung. Und ich wurde dann aufgefordert, doch mal Wandsitzen zu machen, weil das macht man ja vielleicht bei Muskelfaserrissen das ein oder andere Mal. Und du hast dann natürlich wie immer dann auch noch deinen Senf dazugegeben. Und damals natürlich als Spielerin der ersten Mannschaft hattest du eh schon, oder hatte ich sehr viel Respekt vor dir. Sodass du dann natürlich auch noch dich so weit aus dem Fenster lehnen musstest und doch mal vorgeschlagen hast, dass ich 5 Minuten lang Wandsitzen machen kann. Und ich weiß noch, dass ich danach einen ziemlich müden Abend müden Abend hatte und mich, glaube ich, nur schwer davon erholt habe. Jedenfalls war das mein erster Eindruck und das hat mich dann ein paar Jahre später, als wir uns dann nochmal gesehen haben, bestätigt, dass du da sehr, sehr rough bist in deinem Umgangston. Aber dass hinter der harten Johanna auch eine ganz liebe Johanna steckt. Und das kann ich so nur bestätigen, dass du eine sehr dominante Person bist, aber auch deine schönen Seiten hast. Ich meine, dominant muss ja nicht schlecht sein, aber ich merke gerade, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich erzähle einfach mal vielleicht noch mal eine andere Geschichte. Oder vielleicht kannst du da auch mehr zu sagen. Da fällt mir jetzt einfach nur, mit Potsdam hatten wir nun immer sehr viele Busfahrten. Die kann man mit Serien füllen, muss man aber nicht. Man kann auch nur 10 Minuten eine Serie gucken und dann vielleicht wieder was anderes machen. Aber du bist da ein bisschen hartnäckiger. Vielleicht, du kannst es aus deiner Perspektive vielleicht noch ein bisschen anders erzählen. Ansonsten bin ich dir auch sehr dankbar, dass du dich um meinen Bruder kümmerst. Ich weiß, ihr habt euch damals im VIP-Raum im Karl-Liebknecht-Stadion das erste Mal gesehen. Da hat es das erste Mal gefunkt. Hartnäckig, provokant wie du bist, bist du da natürlich dann schnurstracks hast dich vorgestellt bei meiner Perle von Bruder. Ich bin dir natürlich sehr dankbar, dass er da so viel Glück hat und dich an seiner Seite hat. Und ich glaube, ohne dich würde er immer noch kein Gemüse essen. Er würde auch keine Veggie-Patties essen, soweit ich weiß. Und aufräumen wäre wahrscheinlich auch nicht so. Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass er da jemanden wie dich an seiner Seite hat. Und ja, ich bin natürlich auch heilfroh, dass wir vielleicht hoffentlich bald mal noch näher miteinander verwandt sind, als wir es eh schon sind. Um vielleicht noch einen netten Abschluss zu haben, möchte ich dir einfach sagen, dass ich dich sehr schätze, dass ich dich sehr vermisse, dass wir uns leider viel zu selten sehen. Und ich dich sehr lieb habe. So, das war jetzt auch genug. Ich bin gespannt auf die Folge. Ich werde tatsächlich mal reinhören, um deine wunderschöne Stimme mal zu hören. Und dann liebe Grüße noch. Drück meinen Bruder, gib ihm Schmackerle und dann sehen wir uns, oder? Mach es gut. Tschüss. Ah.
Feli, also unbekannterweise. Tausend Dank für diese Einsendung nach der, also top legendärsten wahrscheinlich Sprachnachricht von Linda, wie gesagt, haben wir jetzt die längste und die ist auch wirklich stark. Da war viel dabei.
Feli, ja.
ich versuche jetzt einfach mal, mich an die verschiedenen Dinge zu erinnern. Was wollte sie, dass du erzählst von wegen Busfahrt? Man kann jetzt
hin. Ach, Feli, ne? Feli ist eine Person, die hat Hummeln im Hintern. Der fällt es unfassbar schwer, sich einfach mal hinzusetzen und eine Serie zu gucken. Ich bin jetzt auch kein Serienjunkie, überhaupt nicht. Aber wir haben dann eine Serie angefangen im Bus und ich glaube, es war Tote Mädchen lügen nicht. Und ich habe dann gesagt, meinte Feli so, ja, ich will die auch mal gucken. Ich so, ja komm, können wir ja dann ja machen während den Busfahrten. Ja. Und ich immer, wenn ich Feli gefragt habe, sie sagt, ja, gleich. Und dann haben wir haben wir es endlich mal geschafft, uns hinzusetzen und eine Folge zu gucken. Und sie saß schon immer so da und wurde dann immer nervöser und war dann irgendwann auch froh, dass diese Folge vorbei war. Und dann sagte die, dann habe ich gesagt, ich so, noch eine? Nee, ich kann nicht, es geht nicht. Also so, Feli hat unfassbar viele Probleme damit, 2-3 Serien hintereinander zu gucken. Also eine Folge von einer Serie. Und ich musste sie quasi immer so dahin schubsen, dass wir das jetzt endlich gucken, damit diese Serie zu Ende ist.
Verstehe.
Und irgendwann war es mir dann, glaube ich, auch zu bunt, weil wir hatten dann ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Wir hatten, glaube ich, dann keine Auswärtsfahrten mehr oder eine ganze Zeit lang nicht oder so. Und dann habe ich die letzten 2 Folgen einfach alleine geguckt.
Of course, ja, hätte ich auch gemacht. Sie hatte ja auch keinen Bock. Aber dann waren sie auch nicht böse, oder?
Na, sie hat dann schon, ich habe schon kurz Ärger bekommen, aber sie hat es mir verziehen.
Weil, aber eigentlich war es ja eh zu boring. Ah, okay. Geil.
Na, die Serie selber nicht, aber die kann sich einfach ganz schlecht hinsetzen und wirklich dann ein paar Folgen hintereinander gucken. Oder auch einfach, wenn so eine Folge eine Stunde geht, ist das für die schon boom. Feli ist so ein Freigeist, die braucht ihre Abwechslung.
Aber 5 Minuten Wand sitzen geht schon.
Ach, die Maus, die war so klein. Da kam, ich hatte ja das mit meinem Knie und ich wusste ja, wie es ist, weil immer wenn alle in die Füße gekommen sind und irgendwie noch so ein bisschen Behandlung hatten und trainiert haben, war wirklich von unserem alten Physiotherapeuten, das war die Übung, die er immer gemacht hat, Wandsitzen. Und dann kam sie rein und musste auch Wandsitzen machen und so wie ich dann halt auch bin, hab dann, wie gesagt, meinen Senf dazugegeben und gesagt, da ja, kannst du auch mal 5 Minuten durchhalten, hab, musste ich ja auch schon mal machen, so. Ja, genau, aber halt schon auch irgendwo so ein bisschen in die lustige Richtung, aber wenn ja, ich mir vorstelle, dass so eine 14-Jährige, die sowieso schon Respekt hat, da hinzugehen und dann sagt noch jemand sowas, ist natürlich nicht so einfach. Aber wenn wir bei Feli sind, das werde ich auch nie vergessen. Da kam ich aus meiner Verletzung wieder und ich habe mein erstes Spiel gemacht für Potsdam. Es war dann in der zweiten Mannschaft. Und ich bin da hingegangen, wir waren in der Kabine und dann ging es natürlich darum, was ich für ein Trikot anziehe. Weil da stehen ja keine Nachnamen drauf, aber es geht ja um die Nummer. Und dann habe ich immer so hin und her gefragt und die Nummern waren vergeben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, weil die 4 halt nicht mehr zu haben war, kann ich denn die 3 haben? Und Feli saß dann da so in der Ecke und wollte einfach nicht sagen, dass sie eigentlich die 3 hat. Und sie guckte nur schon so. Shit. Und ich so, ist es deine Nummer? Ich so, ja, sag das doch. Wenn das deine Nummer ist, dann nehme ich die doch nicht. Und wir haben dann tatsächlich auch zusammen auf einer Seite gespielt. Und sie hatte so einen Respekt. Wenn sie das, glaube ich, so Revue passieren lässt, denkt sie sich auch, was hatte ich denn so viel Respekt vor der?
Ja, ach herrlich. Aber ja, es ist eine schöne Familiengeschichte, würde ich mal
Feli
so sagen.
Feli ist eine Person, die ich sehr, sehr schätze und die auch echt einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben einnimmt. Auch wenn wir uns nicht so viel sehen, es ist auch zurzeit ein bisschen schwierig wegen Corona, aber auch mit der Zeit grundsätzlich, weil wir so unterschiedliche Trainingspläne haben, aber ich schätze sie sehr.
Herrlich, ja, schön. Also liebe Feli, ich hoffe, du hörst die Folge Love and Peace. Vielen Dank für deine Sprachnachricht, hat uns sehr viel Freude bereitet. Und bevor wir jetzt zu unserer letzten Kategorie, ich halte hier schon das Kügelchen hochkommen, würde ich gerne noch mal kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, das wir jetzt schon so 2-mal im Nebensatz erwähnt haben, aber noch nicht so richtig ausgeführt haben, was aber, glaube ich, sehr interessant für ganz viele sein könnte, und zwar deine Knie.
Meine Knie, die berühmten Knie.
Ja, die berühmten Knie. Du hattest 2 Kreuzbandrisse, Jojo. Und in dem einen Podcast habe ich auch gehört oder hast du erzählt, dass du es auch echt immer noch fühlst. Und was waren das, 6 OPs irgendwie? Dann hattest du auch noch mal da so Bakterien drin und so. Also alles, was man sich echt gar nicht wünscht. Wie bist du mit dem Thema umgegangen? Um nämlich nicht wahnsinnig zu werden und so, braucht man da auch ein wirklich gutes Mindset für. Man braucht viel Durchhaltevermögen, viel Geduld, von der ich wirklich zum Beispiel nicht so viel habe wie... Wie blickst du darauf zurück und kannst du vielleicht auch was Positives aus diesen beiden Zeiten mitnehmen?
Also es war mit die schwerste Zeit in meiner Fußballkarriere, weil ich damals hatte vor 2 Wochen bevor das passiert ist, habe ich bei Potsdam meinen Vertrag unterschrieben gehabt. Und das war dann wahrscheinlich mein Glück, weil Potsdam ist dafür bekannt, dass sie eine Spielerin nicht fallen lassen. Und das haben sie bei mir auch nicht getan. Und mir hat man damals gesagt, als ich operiert wurde und das mit dem Krankenhauskeim dann war, hat man mir gesagt, du wirst wahrscheinlich kein Fußball mehr spielen. Und ja, das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Also es war so, nee, und ich wusste aber tatsächlich auch nicht. Wo wir
wieder beim Thema wären, ne?
Genau, richtig. Ja. Und es war aber tatsächlich auch so, dass meine Familie mir gar nicht gesagt hat, wie schlimm es eigentlich ist. Also ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen, weil hätte ich gewusst, was da eigentlich ist und was ich da gerade für Medikamente bekomme und was da jetzt alles passieren kann, wenn diese Medikamente nicht anschlagen, dann hätte ich ein Riesenproblem gehabt.
Wow. Und
ja, genau. Und das haben die mir halt nicht gesagt. Und ich war da auch sehr froh drüber. Die wussten das, haben sich super viele Sorgen gemacht, klar, aber ich wusste das nicht. Und bin dann in die Reha nach Berlin und war dann unter kompletten Profis. Und da waren auch ganz, ganz viele andere Sportler dabei, die halt auch wirklich Probleme hatten. Mhm. Und dann tauscht man sich natürlich auch so ein bisschen aus. Und man hat dann vielleicht auch den ein oder anderen Reha-Partner oder Buddy, wo man so ein bisschen dann was mitmacht. Und als dann Ärzte gesagt haben, boah, dein Knie, ich hätte das niemals für möglich gehalten, das war für mich so, okay, doch, also ich gebe mich damit nicht zufrieden, ich krieg das hin. Und das hat mich echt viel, viel stärker gemacht. Und ich kenne meinen Körper dadurch jetzt auch viel, viel besser. Ich weiß ganz genau, wann ich wirklich aussetzen muss und wann nicht. Ich weiß, ich kann ja eigentlich schon vorher sagen, wenn ich umknicke, was ich gerade habe oder ob es nicht schlimm ist oder so tatsächlich. Und als der zweite dann kam, also ich habe mir beim ersten habe ich gedacht, boah, wenn das nochmal passiert, ich weiß echt nicht, ob ich das nochmal mitmache oder ob ich das nochmal in der Lage bin zu schaffen. Weil es war auch eine Reha, das war keine typische Kreuzbandreha, es war einfach viel mehr. Und dann ist es ja nochmal passiert. Und dann ging es aber, als ich die Reha angefangen habe, also als es passiert ist, habe ich mir die Frage gar nicht gestellt, weil es das andere Knie war und ich dachte, okay, auf jeden Fall machst du das irgendwie. Und dann habe ich in der Reha aber gemerkt, boah, es geht viel, viel schneller als die erste, weil es diese normale Kreuzbandreha war. Und dann war es für mich auch einfach zu akzeptieren und es war viel leichter, diese Zeit rumzukriegen. Und es ging dann auch schnell. Mein Motto war, je mehr ich in der Woche trainiere, desto schneller stehe ich auf dem Platz, was natürlich nicht ist, weil man muss die Wochen abwarten.
Ja.
Aber das war so mein Motto, dass ich auf jeden Fall keine Woche oder keinen Tag länger in dieser Reha stecken muss. Und ja, das hat mich ausgezeichnet, das hat mich stark gemacht, mich durch Dinge durchzukämpfen und zu beißen und nicht einfach zu sagen, ey, jetzt ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr. Und ja, ich merke die Knie noch, mein rechtes vor allem. Ich glaube, das ist auch normal nach der Geschichte.
Mhm.
Aber ich muss echt ein Lob an meinen Körper aussprechen, das hätte niemand gedacht. Und ich bin froh, dass der Körper das so mitmacht und... Ja, ich bin froh, dass ich Fußball spiele und dass ich es darf. Und bevor vielleicht auch meine Knöchel nicht mehr ganz so mitmachen, wage ich jetzt nochmal den Schritt.
Ja, geil. Als du gerade gesagt hast, Lob an meinen Körper aussprechen, musste ich denken, oh, total Gehirnfurz von meiner Seite an der Stelle. Aber kennst du dieses Video, wo Snoop Dogg, ich weiß gar nicht, vielleicht hat er gerade so einen Stern auf dem Walk da in L.A. gekriegt und er sagt so, I wanna thank myself for putting in all this hard work. And I want to thank myself. Kennst du nicht?
Ne, kenn ich nicht. Oh, ich bin enttäuscht. Aber du kannst gerne weiter singen. Vielleicht kommst du.
Also er singt nicht. Nein, er singt nicht. Er sagt einfach, also, das ist so seine Laudatio an sich selbst. So, ich bin geil und dass ich nie auf die Hater gehört habe und ich danke mir dafür, dass ich...
Das okay, pass auf, ich guck mir das mal an bei YouTube. Oder du schickst mir das einfach rüber. Das will ich wissen.
Kleiner Schmunzler zum Abschluss. Always thank yourself too. Aber ne, so, also es sollte jetzt auch nicht dumm klingen.
Nee, überhaupt
ist
nicht.
Ist ja auch voll wichtig. Das gehört auch zum Selbstbewusstsein dazu, zu checken, dass man stolz auf sich selber sein muss und dass man schon ganz schön viel schafft, dass man auch stolz auf seinen Körper sein darf.
So. Auf jeden Fall.
Amen. Und deshalb kommen wir jetzt hier auch langsam zum Ende. Eine
Einwurf.
Kleine Runde haben wir noch. Ich habe es jetzt schon hier in die Kamera gehalten. The Einwurf. Was hast du uns noch mitgebracht hier zum krönenden Abschluss, Jojo?
Thema Einwurf. Ich weiß nicht, ob die Story schon jemand erzählt hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass. Und wenn nicht, guckt es euch auf YouTube an. Du findest auf jeden Fall Videos dazu. In der Saison, bevor ich nach Potsdam gekommen bin, ging ein Video durchs Internet, wo Tabea Kebbe, ein Gruß an dich, meine liebe Tabi,
ich weiß noch nicht, ob ich lachen darf oder ob es
doch
was Ernstes ist.
Kerstin Gare-Frekes, weil die hat alles ausgesetzt und er hat in dem Topspiel in Potsdam gegen Frankfurt, aus nächster Nähe Kerstin Gare-Frekes voll ins Gesicht geworfen, einen Einwurf. Also sind alle Versicherungen durchgebrannt und dieses Video, das konnte man einfach überall sehen. Sie hat halt echt Spielesperre bekommen und im Nachhinein konnten wir auch alle darüber lachen und sie hat sich auch entschuldigt, alles gut. Aber bei uns war das dann irgendwann, wir waren auf einer Auswärtsfahrt und Jenny Zietz hat öfter, wenn wir auf Auswärtsfahrten waren, abends in den Gruppenchat irgendein Video oder ein Foto, irgendwas Lustiges geschickt und dann gesagt, in diesem Sinne, gute Nacht, lass uns die morgen weghauen, irgendwie sowas. Und ein Video davon war Tabi Kemme.
Wow! Oh Gott, das musst du mir schicken. Das haue ich dann hier noch in die Shownotes, damit wir uns
das machen. Das ist richtig lustig. Also man sieht es wirklich auf, also Tabi kann jetzt im Nachhinein auch drüber lachen. In dem Moment war ihr gar nicht zu lachen, weil die war wirklich, wie alt war sie? 18, 19 und knallt Kerstin Gare-Frekes diesen Einwurf voll ins Gesicht.
Aber wie geil. Aber ja, also sorry, es gehört sich natürlich nicht, aber also ich... Ne? Wie gesagt, du hast gesagt, du bist temperamentvoll auf dem Platz. Ich kann mich damit auch sehr identifizieren. Ich kenne auf jeden Fall den Moment, in dem man kurz mal die Lichter aus hat.
Ich kann das auch völlig verstehen. Ah. Nur wobei, der Moment danach ist halt das Problem.
Ja. Geil. Ja, schön. Möchte ich unbedingt sehen. Werde ich auf jeden Fall hier zur Verfügung stellen, damit
auf
wir...
Auf jeden
also,
Fall.
Ich hoffe, das ist natürlich auch okay für Sie.
Und wenn ich das sagen kann, sorry Tabi dafür, aber gut, dieses Video kennt jeder. Es stand in der Zeitung, es stand überall.
Okay. Schön. Nochmal eine schöne Anekdote hier zum Schluss. Hatten wir auch noch nie. I love it. Geil. Ja, Jojo. Und ich habe soweit alle meine Fragen gestellt. Es war eine sehr unterhaltsame Stunde hier mit dir, die wir schon gefüllt haben. Sehr kurzweilig. Fehlt dir noch irgendwas? Fühlst du dich so, als ob noch irgendwas ungesagt wurde oder habe ich dich irgendwo unterbrochen an einer Stelle, wo du eigentlich noch was hinzufügen wolltest?
Nee, ich glaube nicht. Also ich fand unser Gespräch auch sehr unterhaltsam. Ich habe mich gefreut, dass du mich eingeladen hast auf jeden Fall.
Natürlich. Und,
von meiner Seite aus alles gesagt auf jeden Fall. War eine coole Erfahrung, nochmal einen Podcast zu machen. Ich mache sowas eigentlich ganz gerne tatsächlich. Ich rede auch ganz gerne, wie du vielleicht
gemerkt hast. Du kannst auch sehr gut reden, sehr eloquent und ohne viel und Pausen und so. Ist super.
Danke.
Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, mache ich schon mal an dieser Stelle zu. Aber meine Gesprächspartnerinnen dürfen ja hier immer oder müssen natürlich zwingendermaßen meine Folgen schließen mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer Motivationsrede an unsere Zuhörer, warum man immer an sich glauben muss und an seine Ziele und warum man nicht zweifeln darf und eben nicht die negativen Stimmen, die einem, keine Ahnung, seine Ziele ausreden wollen, warum man nicht auf die hören darf. Bühne frei.
Bühne frei. Man sollte nie auf andere Menschen hören, weil man sich selber am meisten vertrauen kann und weil man weiß, was man kann. Und wenn man an diesen Sachen zweifelt, wendet euch an Menschen, denen ihr euer hundertprozentiges Vertrauen schenkt und wo ihr wisst, die bringen euch wieder auf den richtigen Weg. Euer Selbstvertrauen ist eure größte Stärke. Macht was draus.
Oh, I love it. Euer Selbstbewusstsein ist eure größte Stärke. Ja, echt. Oh, geil. Tausend Dank, Jojo.
Sehr, sehr gerne.
Blessing. Tausend Dank, dass du Teil des Teams bist. Ich freue mich sehr. Alles Gute.
Danke auch.